Hat dabei. Ja, ihr wisst ja, die ganzen Pastoren Deutschlands sind neidisch auf Limburg, weil ich darf jetzt schon das sechste Mal mit diesem großen Mann Gottes zusammen predigen. Ja, ihr wisst ja, ist auf Video hier, ne? Aber der Geist ist derselbe. So. Ich bringe schon mal alles in Position. Könnt ihr schon mal das Titelbild sehen oder auch nicht? Ah ja. Full Flame Teil 6. Keine Panik, wenn du die 5 Teile vorher verpasst hast. Die gibt es auf CD oder im Internet zum kostenlosen Download auch erhältlich. Aber jedes Thema, jetzt merkt ihr, ist an sich ein geschlossenes Thema. Das heißt, du kommst auch rein, wenn du die anderen Teile nicht hast. Aber zusammengebündelt ist das schon so eine Art Seminar, eine Art Grundkurs für einen evangelistischen Lebensstil, so möchte ich es mal bezeichnen. Wir werden uns heute über das übernatürliche Leben unterhalten, gleich wenn Bruder Bunke fertig ist. Er wird darüber sprechen und ich werde nachher noch ein paar Dinge beleuchten, die für uns vielleicht besonders interessant sind, gerade in dieser Zeit. Aber ich glaube, dass wir berufen sind, übernatürlich zu leben. Und übernatürlich, hat mal jemand gesagt, heißt nichts anderes und nicht weniger und nicht mehr, als dass es etwas ist, das über dem Natürlichen stattfindet. Das natürliche Leben kennen wir alle, das biologische Leben, auch die Naturgesetze. Aber das Übernatürliche ist eben was, was über dem Natürlichen stattfindet, was genauso real ist. Auch dort gibt es Gesetzmäßigkeiten, die funktionieren. Saat und Ernte, was wir gerade praktiziert haben, ist nur eine von vielen geistigen Gesetzen, die genauso realistisch und funktionabel sind wie die, die wir eben anfassen können, wie zum Beispiel ja, die Schwerkraft. Habt ihr mal gemerkt, die funktioniert immer, ne? Musst nicht dran glauben. Funktioniert garantiert. Lass irgendwas fallen, es fällt immer nach unten. Das ist eine Gesetzmäßigkeit und so gibt es eben auch welche im geistigen Bereich und die haben mit dem Übernatürlichen zu tun. Und das macht unser Leben ja so spannend. Wäre das nur auf unseren Intellekt begrenzt, na gut, dann gehen wir am besten alle auf die Universität und studieren so lange und so viel wie möglich. Aber das ist eben sehr begrenzt. Wir als geistliche Menschen kommen in Bereiche rein, wo ich durch Studium nie reinfinde. Ein Amen wäre jetzt angebracht.
Amen.
Das waren sogar 3. Halleluja. Okay, ich setze mich jetzt auch ganz schnell wieder hin, überlasse Bruder Bunke das Feld. Wer ihn nicht kennt, Reinhard Bunke ist seit, ich denke, über 40 Jahren inzwischen in Afrika als Missionar aktiv. Inzwischen nicht mehr als klassischer Missionar, sondern schon jahrzehntelang als jemand, der vor Menschenmengen predigt, wie vermutlich sonst kein zweites Lebewesen auf dem Planeten Erde. Obama hat es einmal geschafft, ihn zu toppen. Das war bei seiner Amtseinführung. Ich glaube, da waren es 2 Millionen. Kann das sein? 2,x Millionen auf dem Platz vor der Vereidigung. Er hat das nahezu, ja, nicht 2 Millionen, aber 1 Million hat er schon öfters gehabt. Und Hunderttausende sind es eigentlich immer, wenn er irgendwo aufkreuzt, im schwarzen Kontinent. Jemand sagte mal, dass er ja so eine laute Art hätte zu predigen und all das. Und darauf sagte er ganz trocken, das stimmt schon. Gott muss an Afrika gedacht haben, als er mich geschaffen hat. Er ist absolut kein Prediger, der in Deutschland groß ankommt mit seiner Art. Er ist einfach laut und er ist so undeutsch, wisst ihr, obwohl es ein Deutscher ist. Er ist ein Landsmann aus dem Norden, aber er ist für die Afrikaner genau das. Das, was ich mir manchmal mehr wünsche, wenn ich in Afrika bin, weil ich bin halt kein Afrikaner und meine Art ist nicht so laut. Aber da drüben wird das geliebt. Wenn Jörg da predigt, dann lieben das die Leute. Er ist so laut dann auch und so wild und oh, Jörg in Afrika, weißt du, das ist auch so jemand, ne? So ein halber Afrikaner. Okay, ich lasse jetzt Reinhard Bunke dran und wünsche euch viel Inspiration und wir machen danach auch gleich weiter.
Gott garantiert uns keine immerwährende ruhige See und erfolgreiche Reise. Selbst der Apostel Paulus erlitt 3-mal Schiffbruch. Viele Menschen sind angesichts dieser Tatsache enttäuscht. Sie tun das Richtige und leiden dafür. Aber wir brauchen uns nicht zu sorgen. Die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn Gott uns dorthin stellt, wo er uns haben will, sind Wunder im Werden. Was ist ein Wunder? Ist es einfach ein seltenes Ereignis von so großem Ausmaß, dass es Kritikern die Sprache verschlägt? Viele Menschen nehmen Wunder gar nicht wahr, selbst dann nicht, wenn sie sie sehen. Christus hat eine große Menschenmenge aus dem Essenskorb eines Jungen ernährt. Und dann verlangten die Weisen und Gelehrten von ihm, dass er ihnen ein Wunder zeigen möge. Jesus sagte, dass Menschen nicht glauben würden, selbst wenn jemand von den Toten auferstünde. Also ist der menschliche Verstand zu abgestumpft, um die Werke Gottes zu erkennen, aber scharf genug, um alle Werke Gottes rational wegzudiskutieren. Für Wunder gibt es in der Heiligen Schrift eine Umschreibung, eine Auswirkung der Macht, nur das. Es ist nicht die absurde Magie römischer Mythen, die unser Wort Wunder tatsächlich bezeichnet. Wunder sind Dinge, die alle Gläubigen unentwegt erleben sollten. Das Wirken der Kraft Gottes, das das menschliche Leben durchströmt. 365 mit Wundern gefüllte Tage jedes Jahr. 366 sind es dann im Schaltjahr. Und es wird gar nicht immer klar, wie göttlich manche Ereignisse eigentlich sind. Gott verbirgt sein Wirken. Er lässt vorher kein Fanfarengeschmetter ertönen, wenn er dafür sorgt, dass das Gras wächst oder auf andere Weise für uns wirkt. Allzu oft hören wir Christen von Taten, die der Teufel angerichtet hat. So, als wäre der Teufel aktiver als der Herr. Vielleicht ist Satans Stil spektakulärer, um uns zu beeindrucken. Aber Gott dringt zum Kern der Sache vor und dadurch entschädigt er sein liebendes Herz. Wie kommt es, dass so viele gute Christen nie persönlich die wunderwirkende Kraft Gottes in ihrem Leben erfahren? Sie sitzen so treu auf ihren Plätzen in der Kirche, lauschen den besten Predigern, ja, sie weinen sogar, beten und bekennen, Herr, ich glaube. Sie hören das Wort und glauben es. Und dann? Dann sitzen sie da und warten darauf, dass Jesus etwas tut und beten, Herr, schick uns die Kraft und trotzdem zieht er vorbei an ihren Boten. In all den Jahren meines geistlichen Dienstes habe ich eines gelernt. Wenn wir wollen, dass etwas passiert, müssen wir aussteigen aus unseren Booten und uns Jesus anschließen, wenn er über das Wasser geht. Jesus ruft uns doch. Er sagt nicht, haltet durch, ich komme bald hinüber und bin mit euch in eurem Boot. Er sagt, kommt. Wie? Etwa aufs Wasser? Ja, das ist nämlich der Ort, wo Wunder geschehen. Um Gott in Aktion zu erleben, müssen wir selbst aktiv sein, wir selbst, ob wir das Boot zum Kentern bringen oder nicht. Kümmert euch nicht um die Zweifler, die sich durch uns gestört fühlen. Wenn wir uns bequem zur Ruhe gesetzt haben in einer nicht herausfordernden Gesellschaft, wo es auch keinen wirklichen Glaubensgehorsam gibt, dann müssen wir über Bord springen, dann wird es Zeit, uns hinwegzusetzen über menschliche Meinung und uns zu bewegen auf Jesus da draußen, auf den Gewässern der Wunder. Dabei steckt Gehorsam den Stecker in die Dose und die Kraft beginnt zu wirken. Und diese Verbindung ist die entscheidende Verbindung. Wer weiß noch, was Smith Wigglesworth einem alten, konservativen, zweifelnden Kirchenmann sagte? Der Grund, warum die Apostelgeschichte geschrieben wurde, ist, weil die Apostel Geschichte schrieben. Mit der Salbung wird Initiative verlangt. Spring! Wir werden nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Wie ich schon vorher gesagt habe, das Christentum ist eine wunderwirkende Religion. Oder es ist gar nichts. Ihr fundamentaler Lehrinhalt ist die Auferstehung. Wenn es die nicht gegeben hätte, dann wäre unser Glaube insgesamt vergebens. Wenn sie jedoch wahr ist, sind andere Wunder nicht nur möglich, sondern vielmehr wahrscheinlich. Mhm. Was sich der moderne Verstand unter einem Wunder vorstellt, ist nicht immer das, was in der Bibel gemeint ist. Gott strebt nicht die Quadratur des Kreises an, noch verleugnet er sich selbst. Er macht Menschen auch nicht frei und hindert sie dabei, gleichzeitig Böses zu tun. So was macht er nicht. Gott ist nicht zuständig für Absurditäten, sondern für Unmöglichkeiten. Jesus hat ganz besonders präzise gesagt, dass das, was unmöglich ist für den Menschen, leicht möglich ist für Gott. Ein Wunder ist keine Unmöglichkeit für Gott, aber eine Unmöglichkeit für den Menschen, eben etwas, was nur Gott vollbringen kann. Was die Fähigkeit angeht, Wunder zu vollbringen, sind wir kein Wasserreservoir. Ein Wasserhahn wäre dafür das bessere Bild. Ein Wasserhahn besitzt absolut kein Wasser. Er kann es nur freisetzen. Das ist doch das Einzige, was wir tun. Während wir das Wort Gottes verkündigen, setzen wir Ströme lebendigen Wassers vom Reservoir des Meisters frei. Jetzt hört gut zu. Ich bete darum, dass ihr es niemals vergessen werdet. Der Mensch, der immer nur auf der Suche nach Gottes Willen ist, wird überholt von dem Menschen, der ihn tut. Immer nur Fliese auszulegen, kann eine Methode des Teufels sein, uns selbst den Pelz abzuziehen. Wenn Jesus sagt, geh, warum sollte er es noch einmal für euch wiederholen? Seid ihr so etwas Besonderes? Gott hat einen ziemlich ungewöhnlichen Kalender. Er ist auf 1000 Jahre angelegt. Aber es ist nur ein Tag darauf verzeichnet. Und der heißt heute. Gott ist ein Gott des Jetzt. Als die Juden aus der Gefangenschaft zurückkamen und keinen Tempel mehr hatten, erfanden sie Ausreden und sagten, in Anlehnung an die Weissagung, die Zeit ist noch nicht gekommen. Die Zeit, dass man des Herrn Haus baue. Der Herr ließ das aber nicht durchgehen. Er wies sie durch Haggai zurecht und sagte, sie könnten doch wohl nicht erwarten, erfolgreich zu sein, bevor sie taten, was offensichtlich zu tun war. Manch einer denkt, er wird sich dann für Gott einsetzen, wenn eine Erweckung zu erwarten ist. Aber ansonsten bringt es nicht viel. Aber Erweckungen beginnen damit, dass jemand aus eigenem Antrieb anfängt, zu bezeugen und zu evangelisieren. Es hat noch niemals eine Erweckungsbewegung gegeben, ohne dass zuvor ein Mensch mit Sendungsbewusstsein tätig geworden ist. Jeder kann an Gott glauben, wenn Dinge geschehen und die halbe Nation wiedergeboren wird. Aber wenn wir in dieser sündigen Welt darauf warten, dass die Bedingungen besser werden, wird es niemals zu einer Erweckung kommen. Manche sagen, ich werde es dann aufbrechen, wenn mich der Heilige Geist dazu bewegt. Das Problem ist nur, dass der Heilige Geist sie nicht bewegen kann. Sie sagen, ich bin nicht berufen. Hört zu. Wenn ihr gesalbt seid, dann steht die Welt euch weit offen. Sie ist eure Gemeinde. Wenn nichts passiert in eurem Bereich, dann wäre jetzt ein guter Moment, etwas in Gang zu bringen. Dabei könnt ihr auf Gottes Hilfe zählen. Gott sucht nach Initiative, Kühnheit, Unternehmungsgeist und Fantasie. Die Menschen flehen Gott um mehr und mehr Kraft an. Aber sie fangen nicht viel mit der Kraft an, die sie haben. Es ist Zeit, Pläne zu schmieden und zu formulieren, an den Bach zu gehen und an dem Bach 5 glattgespülte Steine zu suchen und den Riesen anzugreifen. Es ist ebenso an der Zeit, nach Samaria zu gehen, so wie Philippus. Nicht einmal die Apostel sind dort gewesen, aber Philippus sah Zeichen und Wunder. Der Mann der kühnen Glaubens ist erobert, die Stadt durch die Kraft Gottes. Wenn ihr keine Niederlage wollt, legt euren kleinen Glauben nieder und lasst dem Heiligen Geist freien Raum. Das ist der Sieg für euch, euer Glaube. Allen bekennenden Christen geht es um zwei Dinge. Von etwas zu sprechen, das real ist, und es auch zu demonstrieren. Je mehr ich im Johannesevangelium lese, desto bewusster wird mir so manches. Verkündige das Evangelium und es geschieht das Evangelium. Das Evangelium lässt gute Nachrichten entstehen. Predige die gute Nachricht und gute Nachrichten geschehen. Johannes spricht sehr häufig über das Wasser, das werden wir noch sehen. Wasser ist chemisch als Formel ausgedrückt, H2O. Zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff. Zwei Gase. Wenn man sie in einem Behälter vermischt, bekommt man einfach nur Gas. Die Gase sind unsichtbar und man könnte fast glauben, sie wären gar nicht da. Viele glauben, dass das Predigen auch so etwas ist. Gerede, heiße Luft, Gas. Wir sprechen von Dingen, die ungläubige Menschen nicht sehen können und die sie nicht als real betrachten. Nein, für die gibt's die gar nicht. Aber wenn man einen elektrischen Funken mit der Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff zusammenbringt, explodieren die Gase sofort und werden zu Wasser. Das Unsichtbare wird sichtbar, real. So ist es auch beim Predigen. Man kann die Wahrheiten des Evangeliums präsentieren, darstellen, bis man schwarz wird, wie man sagt. Aber wenn die Berührung durch den Heiligen Geist nicht stattfindet, bleiben diese herrlichen Wahrheiten leider verborgen und ganz unwirklich. Unverständlich für ungläubige Menschen. Der Heilige Geist sorgt für den Funken, der eure Worte entzündet. Und das Evangelium wird plötzlich zum Wasser des Lebens. Aber das Evangelium hat nicht die Kraft, Leben zu verändern, solange ihr es nicht predigt. Dann, wenn ihr durch den Heiligen Geist die notwendige Hilfe erfahrt, wird auf einmal das Evangelium zur Kraft Gottes, zur Errettung der Menschen. Wir kommen nun zu vier Königsreichprinzipien, die für das Reich Gottes von großer Bedeutung sind, für jeden christlichen Dienstbereich. Das erste davon ist, Jesus kann nur das sein, als was man ihn predigt und nicht mehr. Jesus wartet darauf, dass wir sagen, was er ist. Predigt ihn als den Retter und er rettet. Wenn ihr es nicht tut, kann er es nicht tun. Predigt ihn als Heiler. Und er heilt. Wenn ihr es nicht tut, kann er es nicht tun. Predigt ihn als den Vergeber oder als den Friedensbringer. Dann kann er das auch für diejenigen sein, für diejenigen, die zuhören. Predigt das Evangelium und das Evangelium geschieht. Und nun der zweite Punkt. Gottes souveräner Wille wird umgesetzt durch uns. Das Markus-Evangelium sagt uns das. Nachdem er in den Himmel aufgefahren war, wirkte Jesus mit seinen Jüngern. Zu lesen in Markus 16. Wir sprechen oft von Gottes souveränem Willen, aber er lässt seinen souveränen Willen durch uns wirken. Und da sind wir meistens zuerst gefordert, etwas zu tun. Souverän, das bedeutet nicht heimlich. Das Wort wird recht häufig missverstanden und missbraucht. Gott ist tatsächlich unser souveräner Herr und Gott. Aber er ist keineswegs unberechenbar. Wenn wir Gottes Willen nicht kennen, müssen wir das schleunigst nachholen. Sein Wort ist sein Wille. Im Psalm 103 heißt es, seine Wege hat er Mose wissen lassen, seine Taten den Kindern Israels. Wäre Gott gänzlich unberechenbar, könnten wir unmöglich, ganz unmöglich an ihn glauben. Aber wir können uns auf seinen heiligen und makellosen göttlichen Charakter verlassen. In seiner Souveränität hat Gott geplant, dass wir so etwas haben sollen wie ein Mitspracherecht. Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, fragt er in 1. Mose 18. Er tut mehr als das. Jesus sagt, ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Also, nun kommt Punkt Nummer 3. Gott wirkt nach dem Maßstab, den wir ihm vorgeben. Unser Arbeitsmaßstab ist sein Maßstab. Denkt doch an die Witwe, die mit ihrem Ölkrug. Sie sollte so viele Behälter holen, wie sie nur konnte. Sie erbettelte und borgte Krüge und füllte sie, bis kein Krug mehr übrig war. Gott kann so viele Behälter füllen, wie wir ihm bringen. Und das macht er auch. Er kann so viele Seelen retten und so viele kranke Menschen heilen, wie wir ihm die Gelegenheit geben, zu retten und zu heilen. Wir können es aus der gemeindlichen Perspektive sehen oder aus der weltlichen Perspektive. Und nun der letzte Punkt. Punkt 4. Jakobus sagt, alle gute Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung noch Wechsel gibt, weder des Lichts noch der Finsternis. Die neue King James Bibel drückt es so aus. Gott verändert sich nicht wie sich verändernde Schatten. Die Sonne wirft einen Schatten, je nach ihrer Position, und der Schatten bewegt sich. Das seht ihr auf der Sonnenuhr, so kann man die Zeit darauf ablesen. Wenn es keinen Schatten gibt, dann steht die Sonne über uns, direkt über uns, in ihrem Zenit. Gott wirft nie einen Schatten, niemals. Wie sollte er auch, wo er immer im Zenit steht? Und er wird niemals abrücken von seiner vollkommenen Position. Das Licht Gottes lässt nie nach und ist nicht nur vorübergehend da. Es strahlt immer in vollem Glanz. Der Geist Gottes flackert nicht unbeständig in unserem Leben. Er bleibt treu bei uns. Wir können zuversichtlich sein in dem Wissen, dass Jesus uns versprochen hat, er würde uns niemals verlassen oder aufgeben. Die Schlussfolgerung? Wenn ihr sein ganzes Wort verkündigt, seinen ganzen Ratschluss, ohne dabei bestimmte Texte auszulassen, also die, die uns zurzeit gerade mal nicht passen, dann habt ihr einen übernatürlichen Gott an eurer Seite. Denkt daran, predigt das Evangelium und das Evangelium geschieht.
When Jesus sees people in life danger, the arm of the Lord extends. He reaches across the boiling sea. He grips those people, lifts those people, pulls them over, looks into their eyes and says to them, because I live, you shall live also.
Denkt daran, Gott ist mit euch, ebenso wie mit allen anderen. Predigt nur so das Evangelium und das Evangelium geschieht.
Eine Krise ist also ein Wunder im Werden. Der hat mir gefallen, der Satz. Halleluja. Fantastisch. Und wir machen jetzt ein bisschen Explosionen hier. Das Wort und dein Glaube und Lebenswasser entsteht, Wasser, das hoffentlich hinausläuft in diese Stadt hinaus, in die Orte, wo du herkommst, wo du wieder zurückgehst. Leben soll fließen. Ehre sei Gott. Nun, viele verstehen ja das natürliche Leben als etwas, was nach dem Tod beginnt. Doch es bedeutet, wie am Anfang gesagt, nichts weiter, als dass es über dem Natürlichen liegt. Also über dem, was unsere Möglichkeiten oft sind. Denn was für Menschen unmöglich ist, ist möglich, leicht möglich für Gott. Im Johannesevangelium, im Johannesevangelium 10, 9, 11 bis 11 steht, ja, ich bin das Tor. Jesus sagte das. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Übernatürlich heißt nicht nur gut, sondern übernatürlich heißt über dem Natürlichen. Und da gibt es zwei Welten. Die Bibel lehrt uns das ziemlich klar und sogar ziemlich intensiv. Sie sagt, es gab eine Zeit. Was denn? So? Oh, danke schön. Das ist ja eine schöne Frau, macht einen normalen Mann noch schöner. Am Anfang gab es einen Kampf im Himmel, das ist, was die Bibel sagt. Und eines der Geschöpfe des Schöpfers, genannt Luzifer, einer der herrlichsten der Engel, das herrlichste Geschöpf bis dahin, wandte sich gegen den Schöpfer und wollte selbst die Anbetung. Der zuständig war für die Lobpreismusik im Himmel, das wird ihm unterstellt, wollte selbst Lobpreis und Anbetung haben. Er kämpfte gegen Gott mit etwa einem Drittel aller Engel. Und ihr müsst wissen, die Bibel sagt, es gibt mehr Engel als Menschen. Also das war schon eine richtige Schlacht. Nur wir wissen auch, wie sie ausging und wie sie ausgehen musste. Er verlor und wurde auf die Erde geworfen mit seinem Engelheer, das sich verändert hatte. Die Herrlichkeit verloren sie durch diese Rebellion. Und sie wurden das, was wir heute als Dämonen bezeichnen. Dämonen, böse Geister, hässliche Wesen, die hier auf Erden ihr Unwesen nach wie vor treiben, auf verschiedene Art und Weise. Man muss dieses Weltbild kennen, das ist das biblische Weltbild, um Dinge einordnen zu können. Und so wird es ganz einfach zu verstehen, warum Jesus immer wieder von Satan spricht, das war nämlich der Name, den Luzifer erhielt nach seinem Sündenfall, als dem Herrn dieser Welt, Paulus bezeichnet ihn sogar, als den Gott dieser Welt. Er hat tatsächlich die Herrschaft übernommen, kennt den Sündenfall, die Geschichte Adam und Eva. Wer hat sie verführt? Eben jener ehemals mächtige Engelfürst namens inzwischen Satan. Verführte, erhielt die Herrschaft über diese Erde, und verlor sie zu einem Teil in dem Moment, als Jesus Christus auf die Bühne trat. Und Jesus Christus schuf dann etwas, was im Geistigen längst existierte, hier auf diesem Planeten und auch für uns als Menschen. Er schuf den zweiten Pol. Er repräsentierte Gottes Herrschaft und auch Gottes Herrschaftsanspruch, nicht nur auf dem Planeten, sondern insbesondere auf den Menschen. Er hat uns geschaffen mit einem Ziel, nämlich mit Gemeinschaft. Er wollte, dass wir Gemeinschaft mit ihm, dem Vater, dem himmlischen Vater, wie wir ihn auch nennen, haben sollten. Und diese Gemeinschaft war verloren durch den Fall, durch den Sündenfall, den Fall des Menschen. Und Jesus richtete mit seinem Kreuz diesen Pol, diesen Gegenpol auf, gegen das, was der Feind tut. Ein Dieb, ein Feind heißt es in anderen Übersetzungen, kommt, um zu rauben, zu morden, zu zerstören. Das ist genau das, was der Teufel tut, den Jesus selbst als den großen Lügner und Zerstörer bezeichnet. Und Jesus sagt, und ich bin das Gegenstück dazu. Ich bin gekommen, damit du das Leben hast, und zwar in ganzer Fülle. Überfließendes Leben, sagen viele andere Übersetzungen an dieser Stelle. Überfluss an Leben, an all dem, was Leben ausmacht, was Leben wertvoll und gut macht. So gibt es in diesem Leben zwei Pole. Der Pol 1 ist der, der raubt, stiehlt, mordet, zerstört, kaputt macht, fesselt. Und das andere ist der, der das Leben brachte, der überfließendes Leben brachte und der selbst sein Leben gab, damit wir es überhaupt wieder in Empfang nehmen können. Denn die Trennung von Gott dem Vater war seit dem Sündenfall ein ernstes Thema. Beachte dabei auch, dass der Feind das will. Das heißt nicht immer, dass er es auch kann. Er will dein Leben zerstören. Das ist ein offenes Geheimnis. Wenn du die Bibel einmal durchgelesen hast, brauche ich dir gar nichts darüber sagen. Du weißt, dass das so ist. Er will dein Leben zerstören. Er will dich am liebsten umbringen. Aber auf jeden Fall will er alles zerstören, was du tust. Er will dir den Spaß nehmen. Er will dir die Freude rauben, den Frieden rauben. Er will dich mit Angst erfüllen. All das ist sein Deal. Das ist, was er tut. Das, dafür steht er. Aber wollen heißt nicht können. Und wenn du den lebendigen Gott in deinem Herzen hast, und wenn du es nicht hast, es wird die Gelegenheit geben, auch heute hier eine klare Entscheidung zu treffen, eine Lebenswende einzuleiten zu Gott hin, dann wird dein Leben hier anders verlaufen, als es sonst verlaufen wäre. Denn dann wird aus dem Wollen des Teufels ein Nicht-Können des Teufels. Denn wenn wir dem Teufel widerstehen, dann flieht er von uns, nicht vor uns, sondern vor dem Herrn, der in uns Platz genommen hat, vor dem flieht er. Wenn er dich anschaut, dann sieht er den Herrn. Und mit dem hat er seinen Kampf gehabt und er weiß, er hat keine Chance. Er hat weder eine Chance gehabt, als der Kampf im Himmel stattfand, noch hatte er eine Chance, als Jesus ans Kreuz ging. Sein vermeintlicher Sieg war die größte Niederlage, die er sich vorstellen hätte können. Amen. Und wir leben dank dieser Begebenheit und diesem Sieg bis heute. Und Jesus sagt, dieser Sieg ist auch euer Sieg. Der Herr kam, um überfließendes Leben zu bringen, und er ging konsequent den Weg, sein Ziel zu erreichen. Und der Weg war sein Leben. Er hat die Brücke gebaut, die wir heute hier als Kreuz symbolisieren. Er hat die Brücke gebaut zurück zum Vater. Über diesen riesen Abgrund der Sünde. Nicht irgendeiner Sünde, auch nicht Adams und Evas Sünde, sondern deiner Sünde. Deine Sünde ist das, was dich von Gott trennt. Wir können uns nicht rausreden auf Adam und Eva, machen ja manche gerne. Ja, wenn die ja nicht gewesen wären. Hättest du es besser gemacht? Hätte ich es besser gemacht? Ich kann das nicht garantieren. Ja. Wird vielleicht ein paar Jahre länger gedauert, bis wir irgendwann auch die Früchte hätten probieren wollen. Ich weiß nicht. Aber definitiv brauchen wir Vergebung, weil wir haben selbst gesündigt. Jede Lüge, die du getan hast, jede Falschaussage, jeder Groll in deinem Herzen, jede Bitterkeit reicht aus, um dich auf ewig von Gott zu trennen. Das ist die eine Seite des Evangeliums. Evangelium heißt gute Nachricht. Und das ist eine Nachricht, die den Namen wirklich verdient. Etwas zum Nachrichten. Das ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. Und wir wollen uns nachrichten. Ich richte mich nicht nach der Tagesschau. Die Nachrichten sind nicht wirklich zum Nachrichten. Es sind oft die übelste Botschaften, eine nach der anderen, die uns in Depressionen bringen wollen. Aber die gute Nachricht, das ist was zum Nachrichten. Da sollen wir uns nachrichten, nach ausrichten. Uns hinterfragen lassen. Ach Gott, ist so gut. Und er hat uns, wie ich das letzte Mal ja schon gesagt habe, die Salbung gegeben, das tun zu können. Die Taufe im Heiligen Geist ist die neutestamentliche Salbung. Das ist das, was der Herr im neuen Bund geschenkt hat. Er hat uns eine Salbung gegeben, die uns befähigt, das Evangelium in großer Kraft, Vollmacht und Freude zu verkünden. Die Bedingung, auch hierzu, habe ich letztes Mal genannt, vielleicht erinnert ihr euch noch. Die Bedingung war Heiligkeit. Ich habe auch gesagt, dass Heiligkeit nichts Unbeschreibbares oder Unerreichbares ist, sondern Heiligkeit bedeutet Absonderung für Gott. Ich lasse mich zur Seite stellen für ihn, für seinen Willen und für das, was er vorhat mit meinem Leben. Ich sage nicht mehr, ich lebe, sondern du lebst in mir. Das ist, was wir getan haben, als wir in die Taufe gegangen sind. Wir haben gesagt, Gott, ab heute mache ich es fest vor allen. Alle sollen es sehen. Wenn ich einlade, hier sich zu Jesus zu bekennen, die Lebenswende einzuleiten, zu sagen, ab heute soll Gott mein Herr sein, das ist nichts anderes. Das ist genau der Punkt, wo ich mich absondere, wo ich raustrete und auch vor Zeugen sage, ab heute läuft's anders. Ab heute bin ich nicht mehr Herr meines Lebens, sondern er. Das heißt nicht fehlerlos zu sein, sondern es bedeutet Hingabe und Richtung. Denn nur wo der Geist des Herrn auch Herr ist, ist wirklich Freiheit. Im Johannesevangelium 14, Vers 12 heißt es, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ich versuche diese Bibelstelle nahezu bei jeder Predigt zu erwähnen, denn ich glaube, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, so wie Bruder Reinhard das eben gesagt hat. Und ich denke, wir müssen das noch viel öfters hören, damit wir anfangen, es auch zu glauben. Sonst ist schnell der Gedanke da, ja, das gilt für die Pastoren oder vielleicht für einige von ihnen. Oder ja, für noch höhere Würdenträger oder für jemand, wenn er 10 Jahre gläubig ist und die Bibel 100 Mal gelesen hat. In meiner Bibel steht, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt. Glauben heißt Vertrauen, Glauben heißt Loyalität, haben wir gelernt letzte Woche. Glauben heißt Loyalität, überall dasselbe griechische Wort, Pistis. Glauben, Vertrauen, Loyalität, das ist, was Gott will, alles, was wir brauchen. Und das hat mit Entscheidungen zu tun. Nur meine Entscheidung kann mich dahin bewegen. Wusstest du, dass du schon Glauben hast? Dass der schon ausgegossen ist in dein Herz? Und zwar jeder dasselbe Stück, kannst du das vorstellen? Jeder hat dasselbe Primelchen bekommen. Oder dasselbe Samenkorn, nehmen wir mal das Bild. Nur was draus wird, ist nicht mehr in Gottes Hand, sondern in deiner. Er hat dir den Samen gegeben, er hat dir den Topf und die Erde gegeben und das Wasser dazu. Aber jetzt liegt es an dir, was machst du damit? Pflanzt du den Samen ein? Begießt du ihn? Pflegst du die Pflanze? Wird sie größer, ein großer Baum schließlich? Oder lässt du sie irgendwo in der Ecke stehen und naja, nach einer Woche kümmert sie vor sich hin, nach 2 Wochen wird sie langsam grau und die Blätter fallen runter. Ich kann ja beides machen, es liegt doch in meiner Hand, oder? Wir haben jetzt ein paar Primeln gekauft vor kurzem beim Einkauf. Und wir wollten die schützen, war ja noch draußen Nachtfrost gefahren, und haben wir sie in den Heizungsraum gestellt. Und heute Morgen, als ich meinen Hunden dann noch Wasser gab nach dem Spaziergang, sah ich sie da stehen, dachte ich, ups, ihr sah anders aus vor einer Woche. Sie waren noch nicht tot, aber sie waren nahe dran. Die Todgeweihten grüßen euch. So, wir haben sie dann mit Wasser begossen und hoffen dann jetzt, dass das bald ganz heil wird und dass wir hier auch würdig waren, diese Pflanzen zu bekommen. Aber so ist es mit unserem geistlichen Leben. Wir sollen dieselben Dinge tun, die er getan hat. Und wie Reinhard sagte, wenn wir nicht anfangen, mit Kranken zu beten, werden wir nie erleben, dass Heilung fließt. Wenn ich hier nicht anfange, über Dinge zu predigen, die das Wort sagt, werden wir diese Dinge in der Regel nicht oder nur schwach in unserem Glaubensleben finden. Und wenn du nicht in deiner Umgebung der Christ bist, den Gott aus dir machen will, dann wird es in deiner Umgebung keine Veränderung geben. Veränderung beginnt immer bei dir. Es war mal jemand, der wollte gerne ein Einzelgespräch haben, es ging um Eheseelsorge. Und wir sagten, können wir machen, aber pass auf, wenn du alleine kommst ohne deinen Mann, dann wird es nur um dich gehen, wie du dich verändern kannst. Nicht, wie dein Mann sich verändern soll, sondern wie du dich verändern sollst. Nur zusammen können wir zusammen sprechen, aber ich kann immer nur für mein Leben Verantwortung übernehmen, stimmt's? Ich kann nicht für irgendjemand anderen Verantwortung übernehmen, aber für mich selbst. Ich kann über alles meckern, das machen Leute, die ihr Leben nicht in die Hand nehmen, die nicht anfangen, das zu tun, was möglich ist. Immer nur meckern, kennt ihr so Leute? Haben wir hier nicht, aber so, ja, die immer alles besser machen würden und könnten, aber nichts machen. Wir sind die, die machen. Jeder von uns. Wir krempeln die Ärmel hoch und wir machen an unserer kleinen Welt was besser. Und Leute sehen das und fangen vielleicht auch an, was anders und besser zu machen. Und so kann aus einem kleinen Stein eine große Lawine werden, die letztendlich ganz viel verändert. Brav sein. Okay. Was ist deine übernatürliche Aufgabe oder was gehört dazu, wenn du wirklich das tun willst, was Jesus gesagt hat, dass du tun solltest? Es ist zum einen natürlich, oder nehmen wir es als Überschrift, es ist das Predigen der guten Botschaft, des vollen Evangeliums. Manche fragen, was bedeutet das denn? Warum sagt ihr immer, ihr habt das volle Evangelium? Haben die anderen denn nur die Hälfte? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich das volle haben will. Und ich will keinen Satz aus der Bibel streichen, ich will nichts irgendwo weg erklären oder sagen, das kann man sich ja nicht vorstellen, sondern ich will alles, was das Wort für mich hat, weil das ist mein Erbe, sagt die Bibel selbst. Wäre ich doch blöd, wenn ich von dem Erbe nur 10% nehme, oder? Ich will alles, was dazugehört. Und das sind Dinge wie Errettung, das haben noch die meisten Christen, dass Gott retten will. Aber es ist mehr als das, es geht auch um Heilung. Habe ich nie gehört, dass Gott heute noch heilt? Ich habe nie gehört, dass er es nicht mehr tut, zumindest nicht in der Bibel. Wir schreiben das 29. Kapitel der Apostelgeschichte. Bist du dabei? Das ist unser Kapitel. Jeder Christ auf dieser Welt ist Teil dieses 29. Kapitels. Die Apostelgeschichte ist nicht zu Ende geschrieben. Sie geht weiter. In deinem und in meinem Leben. Wir haben das gesungen vorhin. History Maker. Schreib Geschichte, mach Geschichte durch mein Leben. Das ist doch eine Erwartung. Befreiung gehört dazu. Weißt du, es ist manchmal nur, ich habe mal heute Morgen Schnürsenkel ausgerissen, dann habe ich noch einen zweiten drin, guck, der eine ist länger als der andere. Das ist der Ganze. Wenn ich das Ding nehme und dich damit fessle, das ist ein dünnes Teil. Aber ich garantiere dir, den kriegst du so schnell nicht kaputt. Wenn der eng genug in deiner Handgelenke ist, hält der. Es sind nicht die großen Dinge, die uns immer fesseln oder bedrohen. Es sind manchmal ganz kleine Sachen. Kleine Süchte, kleine Abhängigkeiten, kleine Erlauber. Kleine Sünden, die wir aber pflegen und die wir im Geheimen tun. Und die fesseln uns und halten uns so begrenzt, dass wir nicht in der Lage sind, das zu tun, was Gott eigentlich für uns hätte. Und Monat für Monat geht vorbei und Jahr für Jahr deines Lebens verstreicht. Und ich möchte sagen, wie lange noch? Gott sagt dir, wie lange noch? Hör doch auf mit dem Zeug, lass dich freisetzen. Das ist ein Teil des vollen Evangeliums. Jesus ist gekommen, um dich freizusetzen. Er kann es nicht gegen deinen Willen und er wird es nicht gegen deinen Willen tun. Er wird keinen gegen seinen Willen retten, er wird keinen gegen seinen Willen heilen und er wird dich auch nicht freisetzen gegen deinen Willen. So, achte darauf, was du willst und tu Buße, wenn dein Wille nicht übereinstimmt mit dem, was Gott will. Gott kann dein Leben verändern in einem Schlag. Aber lass ihn schlagen. Er schlägt liebevoll und freundlich. Und er macht Dinge heil und nicht kaputt. Wie ist mit Wohlstand? Oh, Wohlstand, ich kann es nicht mehr hören. Wohlstand. Hast du denn schon? Ja, wir haben ihn. Aber er ist noch nicht immer manifest, ne? Und wir hören das so lange und so viel. Ich sagte, wenn es dir finanziell schlecht geht, dann kannst du gar nichts Besseres machen, als dir Wohlstandspredigten reinzuziehen, nach und nach und nach. Jeden Tag 3-4 Stück. Weil dein Glaube baut sich auf. Genau dasselbe, wenn du gegangen bist. Du brauchst Heilung. Hör dir Heilungspredigten an. Hör das Wort Gottes über Heilung. Lies die Stellen nach. Bis es Teil deines Glaubenssystems ist. Und du kannst es aussprechen in wenigen Worten und es wird für dich funktionieren. Aber der Glauben kommt zuerst. Und der Glaube kommt aus dem Wort. Darum werden wir gewisse Dinge immer wieder wiederholen. Glaub nicht, wenn du einmal alles gehört hast, du würdest alles nicht mehr hören müssen. Ich muss die Dinge immer wieder hören, die Basisdinge. Ich höre sie mir immer wieder an. Ich beschäftige mich mit den Grundlagen immer wieder. Ich möchte, dass mein Fundament stabil ist. Und wenn da nur ein kleiner Riss ist, möchte ich, dass der zu ist, dass der wieder heil ist und dass darauf gebaut werden kann. Denn ich glaube, Gott will hoch bauen. Amen. Dafür braucht er auch Wohlstand, auch Geld. Ich habe die Woche hatte ich den Gedanken, die Stadthalle in Limburg zu kaufen. Das war eine tolle Sache. Ja, wir sprechen mit Bürgermeister Richard und fragen ihn, ob er uns das für 2 Millionen gibt. Und er kann dann die 2 Millionen nehmen und noch ein paar Steuergelder. Bis dann ist die Krise auch wieder vorbei. Und dann können sie woanders ein ganz neues, größeres Teil bauen, was wir dann in 10 Jahren übernehmen. Wäre doch eine gute Gedanke. Und dafür brauchen wir ein paar Leute, die auch Wohlstand haben, weil die 2 Millionen hätte ich gerne vorher. Vielleicht will er ja sogar mehr als 2 Millionen. Amen. Die kommen. Ja, ich weiß, dass die kommen. Deswegen, wir müssen das erwarten. Manch einer sagt, ich habe doch genug für mich. Dann bist du ein Egoist. Denn du lebst ja nicht für dich, du lebst ja fürs Reich Gottes. Und Gott hat hier was zu tun. Wir haben hier wirklich was vor uns. Wenn du Karriere machen kannst, mach Karriere. Wenn du ein Business aufbauen kannst, dann mach dein Business auf. Aber frag den Herrn vorher. Weil er dir einen Auftrag gibt, investier rein. Und du wirst erfolgreich sein. Vielleicht bist du der Erste, der 1 Million hier im Bar spendet. und sagt, hier habt ihr schon mal ein Baugrundstück oder keine Ahnung, was dann bis dahin der Stand ist, was wir kaufen, bauen, machen. Aber so wird es kommen. Amen. Und ich bin gespannt, wer die Ersten sind, die die großen Summen reinbringen. Wir sind ja alle beteiligt hier und spenden und geben was und machen, dass es rund läuft. Aber die nächsten Schritte kommen. Und die nächsten Schritte heißt auch die nächsten Schritte in deiner persönlichen Entwicklung wann kommen. Und du wirst vielleicht in Sphären kommen, auch finanziell, wo du nie warst, wo niemand in deiner Familie war. Erwartest du sowas? Mach's gut. Erwarte das. Und geh vor das. Es geht nicht um das Geld. Aber Gott gebraucht das Geld. Amen. Und Sendung. Das ist deine Aufgabe. Es ist nicht nur Menschen zu predigen, sondern es ist Menschen zu senden. Und da gibt es einen Zwischenschritt. Und sogar zwei haben wir daraus formuliert. Wir gewinnen Menschen für Christus. Wir befestigen sie in ihrem Glauben. Das machen wir durch Begegnungswochenende, durch die Zelle selbst, das Zelltreffen. Und dann trainieren wir sie durch Leiterschulen, die wir hier haben, durch verschiedene Veranstaltungen. Und dann als vierten Schritt senden wir sie, dasselbe wieder zu tun, eine eigene Zelle aufzubauen. Und ich möchte dir sagen, hier sind Zellleiter, die noch nicht sich haben berufen lassen von Gott. Ich möchte dich ermutigen. Gib dich Gott hin. Gib Gott die Erlaubnis. Sag Gott, ja, ich will teilhaben an diesem Prozess. Ich will dieses Instrument, mehr ist es ja nicht, ein Instrument nutzen, um deinen Willen zu tun. Und sein Wille für dich ist, dass du Menschen gewinnst, sie formst, sie trainierst, sie sendest. Es ist dein Wille. Ganz egal, ob du das mit einem oder mit 100 Leuten machst. Das ist jetzt eine Sache der Begabung. Aber auf jeden Fall mit einem. Auf jeden Fall mit einem. Das ist der Grund, warum wir jeden hier zu einem Zellleiter machen möchten. Jeden. Nicht nur die Besten. Jeden. Aber es ist ein Weg zu gehen. Und der geht über deinen Zellleiter, wo du gerade bist. Lass dir von ihm helfen, deinen Charakter zu formen. 2. Timotheus 2, Vers 2 sagt, die Treuen macht er fähig. Oder sollen wir ausrüsten, befähigen, das Werk zu tun. Treu heißt wiederum vertrauend, glaubend, loyal. Und das ist noch nicht jeder. Auch nicht jeder, der sagt, ich werde sofort eine Zelle aufmachen. Wir werden das schon ein bisschen übersehen und werden sagen, du bist noch nicht so weit. Geh erstmal den Weg, sei erstmal selbst treu. Denn in einer Zelle wirst du genau das hervorbringen, was du selbst bist. Wenn du selbst nicht treu bist, dann werden wir uns allen keinen Gefallen tun, wenn du eine Zelle leidest. Stimmt's? Wenn dein Charakter aber gereift ist und du hast Entscheidungen getroffen, du bist geformt, fantastisch. Du kannst dich deinem Zellleiter überhaupt unterordnen. Fängt's manchmal an, ne? Was, der? Der. So, sei kühn. Zwei Bibelstellen, die das bestätigen. Darum geht zu allen Völkern, Matthäus 28, und macht sie zu Jüngern. Nicht nur zu Christen, die gerade ein Bekehrungsgebet gesprochen haben, sondern führt sie weiter. Dass sie Jüngerschaft erleben, dass sie wirklich Jünger Jesu sind, die ihrem Meister ähnlich werden. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und wenn Jesus bei dir ist, brauchst du dich vor gar nichts fürchten. In der Krise, im Höhepunkt deines Lebens, lass ihn bei dir sein. Und du wirst wissen, alles wird gut. Dann steht in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, das ist dein Ort, wo du lebst. In ganz Judäa, das geht jetzt bis an die Grenzen des Landes. In Samarien, das ist im Ausland. Und bis an die Enden der Erde, das sind andere Kontinente. Ah, das ist, was er geplant hat für jeden, der glaubt. So, schau, wo du stehst. Schau, wo ist dein nächster Schritt zu gehen. Vielleicht leitet Schule zu, fängt ja doch auch bald an. Da war ein Zellleiter hervorgebracht. Aber vielleicht ist es auch einfach erstmal der, überhaupt verbindlich in eine Zelle zu gehen. Sich einzuschreiben dort. Und zu sagen, und ich möchte mich jetzt formen lassen. Ich bin jetzt in dem Prozess und ich möchte mir die Zeit auch geben, mich vorbereiten zu lassen für den nächsten Schritt. Wie ist es mit vorbereiteten Werken? Das ist nämlich der Weg, den wir gehen. Wir gehen nicht Werke nur, weil es alle machen oder weil es mir irgendjemand sagt, sondern ich gehe Wege, die der Vater für mich schon vorbereitet hat. Der hat mit seiner Planierraupe schon den Weg vorbereitet. Und ich brauche nur gucken, wo ist der vorbereitete Weg und wo sind die Feldwald-Wiesenwege? Ich nehme den Vorbereiteten. Ist nicht immer der kürzeste, ist auch nicht immer der leichteste, aber es ist immer der richtige. Halleluja. So, es ist so leicht, Christ zu sein. Wisst ihr, früher habe ich gedacht, ich muss alles ja machen, was alle Prediger sagen. Ich kam von der Konferenz zurück und ich war depressiv. Es war eine tolle Konferenz, aber ich spürte die Diskrepanz zwischen meinem Sein und deren Reden und Sein. denke, komme ich nie an. Das kann ich nicht auch noch alles machen. Da habe ich auf der Konferenz habe ich gehört, wie ich prophetisch dienen muss und wie das alles. Und dann komme ich aus der evangelistischen Konferenz. Oh, ich muss jetzt jedem von Jesus erzählen. Pausenlos auf die Straße gehen. Und dann gehe ich noch auf die nächste Konferenz, eine Leitungskonferenz, wie ich meine Gruppe noch anders. Und manchmal, wisst ihr, ich kam zurück nicht. Ich war einfach nur konfus. Ich dachte, nee, das schaffe ich ja alles gar nicht. Bis ich irgendwann merkte, es gibt vorbereitete Werke. Und nicht alles, was ich höre und für richtig finde, muss ich auch gerade umsetzen. Aber ich muss mir ein Ding nehmen, wo ich den Weg sehe. Ich sage, das ist jetzt gerade was dran ist, was vorbereitet ist. Ist auch nicht immer das Angenehme, ja? Nicht, das sage ich jetzt nicht. Sondern es sind Dinge, wo ich merke, da muss ich mich jetzt mit auseinandersetzen. Der Punkt hat mich jetzt so getroffen vom Herzen. Ich spüre, das ist ein Widerhall in meinem Geist. Da hat Gott mir jetzt gerade aufs Füßchen getreten. Da muss ich ran. Vielleicht hast du heute so einen Punkt, heute Morgen. Ich bete, dass du einen findest, dass irgendwo ein Zeh wehtut. Und du merkst, da hat dich irgendwas gerade getroffen. Vielleicht ein Nebensatz oder ein Hauptpunkt, ich weiß nicht. Und dann nimm das mit und sag Gott, und da gehe ich jetzt ran. Das will ich nicht, dass mir das nochmal wehtut, weil mir wieder einer drauftritt. Das will ich aus der Welt schaffen. Das will ich klären. Das will ich richtig machen. So, guck nach den guten Werken, die vorbereitet sind. Du musst nicht jedem von Jesus erzählen, dem du über den Weg läufst. Das wäre ja grausam. Stell dir vor, du fährst mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und bevor du den Bus verlässt, musst du erstmal jedem von Jesus erzählt haben. Weil sonst lebst du ja falsch. Das ist Gesetzlichkeit. Aber zu sagen, ha, ich steige jetzt in den Bus. Bitte, bitte, lass mich genau sehen, wo ist was vorbereitet. Manchmal würde ich vielleicht sagen, komm, mach die Augen zu und schlaf eine Runde. Das ist jetzt das vorbereitete Werk für dich, kannst entspannen. Und anderes Mal sagt er, die Frau da vorne, der gibst du was mit. Hast natürlich immer eine CD dabei oder ein Traktat, irgendeine Kurzschrift, keine Frage, oder ein Metropol News. So, sei entspannt, aber auch gespannt. Okay? Entspannt, keinen Druck auf dich legen lassen, aber gespannt von ihm was zu erleben, was du gar nicht geplant hast. Schön, wenn er unseren Terminkalender umschreibt. Lass uns den dritten Punkt anschauen. Die Kraft der Verkündigung. Wir haben uns jetzt die zwei Pole angeschaut. Wir haben uns den übernatürlichen Lebensstil angeschaut. Und jetzt kommt die Umsetzung, die Kraft der Verkündigung. Und da fangen wir an mit der Kraft des Seins. Johannes 13. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wer hat das gesagt? Jesus, genau. So, wir sollen also alles das tun, was Jesus so sagt, richtig? Und doch gab es einen Unterschied. Die Leute, die das gehört haben, die waren die ganze Zeit um Jesus herum. Die lebten 3 Jahre am Stück mit diesem menschgewordenen Gott zusammen. Und wenn der ihnen sagt, ey, ihr habt mich gesehen, ich war euer Vorbild, nicht nur meine Predigten, nicht nur das geschriebene Wort, sondern ihr habt mich Tag ein, Tag aus begleitet. Ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, nehmt mich zum Vorbild. Ich behaupte mal, dass niemand von uns das so ganz verstehen kann. Ich nicht, weil ich habe nicht so mit Jesus gelebt. Ich habe ihn nie gesehen, wenn er von der Toilette kam. Ja, er war Mensch, er hat als Mensch gelebt. Ich habe ihn nicht gesehen, auch in seiner Schwachheit. Ich kenne sein Wort, preis sei Gott, und das liebe ich. Aber es gibt da etwas anderes, was ich euch sagen möchte. Im Philipper 3, Vers 17 steht, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wer hat das gesagt? Er, Paulus. Es gab eine Zeit, da hätte ich das unverschämt gefunden, dass jemand als Mensch mir sagt, nimm mich doch als Vorbild. Ich dachte, du bist stolz. Was ist das für ein Typ? Ist aber abgehoben. Ist doch nur ein Mensch. Nur so schwach wie ich. Stimmt. Paulus war auch so jemand. Er sagte auch, ich tue, was ich nicht tun will. Er hatte auch Schwächen. Er ist auch gefallen. Er ist wieder aufgestanden, wie du und ich auch. Und er sagt, nehmt mich doch bitte zum Vorbild. Macht, seid meine Nachahmer. Ahmt mich nach. Und seht auf diejenigen, die auch so wandeln. So, Paulus nahm das gleiche Privileg in Anspruch, was Jesus für sich nahm. Auch er war für die, denen er schrieb, ein gut bekanntes Vorbild. Die Gemeinde in Philippi kannte ihn. Er war bekannt. Er hatte eine Weile dort mit ihnen gelebt. Nun, wie ist das mit dem Vorbild für dich? Wie ist das mit der Kraft, die da drin steckt, in dem Vorbild? Ich meine nicht den Vorredner, ich meine auch nicht den Vorturner. All das können wir auch sein. Ich meine von dem Vorbild, von dem wir einfach ins Herz schauen können, indem wir sein Leben ein Stück weit sehen können, wo du nah dran bist. Normal ist das dein Zellleiter. Das ist dein Vorbild. Und wenn du richtig lange in der Zelle bist, dann wirst du sehen, der hat Fehler, der hat Schwächen, die hat Schwächen. Die macht manchmal was, was du nie machen würdest. Ja? Schon mal, jetzt sagt keine Arme, ihr seid so vorsichtig. Ist auch gut so. Diese Vorbilder anzunehmen. Wir sollen nicht alles nachmachen, was jemand macht, der mir Vorbild ist. Ich habe viele Vorbilder, ganz bewusst gewählte Vorbilder. Und oft auch kenne ich Schwächen von diesen Vorbildern. Aber ich habe mir angewöhnt, mich an den Stärken zu konzentrieren und von ihnen zu lernen, was mir fehlt. Denn niemand passt ganz ineinander, nicht mal ein Ehepaar. Da gibt es Unterschiedlichkeiten, Stärken und Schwächen. Wenn man das alles mal auflisten würde, du und dein Ehepartner, obwohl ihr schon sehr nahe steht. Ihr würdet merken, da gibt es Unterschiede in eurem Stärken- und Schwächenprofil. Wie viel mehr mit irgendjemandem, der jetzt hier sitzt, den du gar nicht so gut kennst, ihr werdet noch mehr Unterschiede feststellen. Und doch hat Gott Leiterschaft gesetzt und hat sie gesalbt und hat Vorbilder geschenkt und hat uns ermutigt, sucht ihr doch jemand. Jesus ist nicht mehr hier im Fleisch. Und doch ist er hier im Fleisch. In deinem Fleisch. In dir. In mir. Er hat gesagt, ihr sollt dieselben Werke tun wie er. Was ist es anders, als dass ihr das Vorbild sein sollt, was Jesus für seine Umgebung war? Ja, wir werden ähnliche Reaktionen ernten. Die einen heben die Steine auf und die anderen legen die Kleider vor uns auf den Boden. Es war immer so, es wird immer so sein. Es gehört zum Christsein dazu. Wenn das nicht mehr passiert, mach dir Gedanken, dann bist du offensichtlich nicht mehr auf Kurs. Wie war der schöne Satz, den du mir gestern vorgelesen hast? Larry Stocks' Buch, The Remnant. Ja, die tiefste, sein Vater im Dienst, Pastor Roy, ich habe ihn kennengelernt, ein Mann, Mitte 80 inzwischen, hat 50 Jahre pastoral eine Gemeinde aufgebaut mit heute über 10.000 Leuten, ein ganz, ganz demütiger und ganz wundervoller Mann. Und der sagte als größte Lebensweisheit, nach 60 Jahren Dienst, sagt, Menschen sind nicht deine Feinde. Es sind nie Menschen. Das war ja gar nicht, was ich hören wollte, aber es ist trotzdem eine schöne Weisheit. Du hast mir noch was anderes vorgelesen. Ich komme jetzt nicht auf den Satz genau. Es ging auch um Vorbilder. Dass wir, wenn wir nicht mehr auf den Teufel draufknallen, dass wir möglicherweise in dieselbe Richtung laufen wie er. Das war der Satz. Versteht ihr? Wenn wir nicht ab und zu auf den Teufel draufknallen, also es schwierig wird, es eine Katastrophe vielleicht auch mal gibt, dann kann es sein, dass wir schon in dieselbe Richtung laufen wie er. Und dann sollten wir Kurswechsel machen. Versteht ihr? Wir wollen ja nicht die Richtung mit dem Teufel laufen. Wir wollen ja die Richtung zum Herrn laufen. Wir wollen das Richtige tun, auch wenn es uns was kostet. Euch preist dem Herrn, wir müssen nicht um unser Leben fürchten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass jemand sein Leben um des Glaubens willen hier in Deutschland verliert. Aber vielleicht wirst du ausgelacht, belächelt. Gehst du auch in die Sekte. Es gibt immer noch Leute, die sowas sagen. Ich habe lange keinen mehr gehört, aber mir sagte das neulich immer, es gäbe noch irgendwo, wenn noch jemand. Die noch nicht wissen, dass wir eine evangelische Freikirche sind mit einem Pastor, der volles Kirchenrecht genießt, der voll ordiniert ist und rechtsfähig. Wissen die alles noch gar nicht. Sag's ihnen. Lad sie ein, sollen kommen, sollen hören. Wer einmal hier war, kommt gerne wieder. Das ist die Erfahrung. Wer ist dein Vorbild? Wer ist das? Der Vater hat mir gefallen, das Bild mit seinem Jungen da. Sieht irgendwo aus, aus den 70er Jahren oder so. Könnte das meiner Kinderzeit gewesen sein, das Foto. Wer ist dein Vorbild? Möglicherweise sitzt du gerade jetzt hier mit der festen Meinung, ich lasse das nicht zu, dass jemand mein Vorbild ist. Weil du hast das vielleicht so gelernt in irgendeiner Gemeinde, irgendein Prediger hat sowas gesagt, niemals auf Menschen schauen. Da ist ja was dran. Aber das ist nie, was gesagt wurde oder was gemeint sein sollte. Denn das Wort sagt, wir sollen Vorbilder haben. Wir sollen keine Götzen haben. Und wir sollen auch nicht alles machen, was die Vorbilder machen. Aber wir sollen sehr genau hinschauen und lernen von Menschen, die uns einen Schritt weiter sind. Ich kann ja niemanden als Vorbild haben, der auf meiner Ebene steht. Funktioniert nicht. Es muss jemand sein, der wenigstens einen Schritt weiter gegangen ist als ich, der mich also sozusagen zu sich ziehen kann. Das ist, was Vorbilder tun. Wenn sie mehrere Schritte weiter sind, umso besser kann er mich weiter mitnehmen. Dein Zellleiter ist vielleicht nur einen Schritt weiter, aber achte ihn als deinen Leiter. Achte ihn so, wie du möchtest, dass du, wenn du deine Zelle hast, auch betrachtet und behandelt werden willst, wenn du Zellleiter bist. Denn Saat und Ernte funktioniert todsicher. Und Rebellen ernten nichts als Rebellion. Jemand sagt immer, Rebellen enden immer auf die gleiche Weise. Sie werden hingerichtet. Ist in der Bibel so, immer. Rebellen haben eigentlich keine Zukunft. Und wir sind ja keine Rebellen. Ne? Aber wir wollen auch kein rebellisches Verhalten pflegen. Ah, ja, guckt so ernst jetzt gerade. Treffe ich gerade jemanden? Nein, ihr seid keine Rebellen. Aber wir müssen auf uns aufpassen, dass wir Vorbilder zulassen. Was ist mit deinen Eltern? Wann hast du sie das letzte Mal als Vorbild betrachtet? Selbst wenn sie schräg drauf sind, wenn du selbst längst erwachsen bist und Familie hast? Wann hast du das letzte Mal deinen Vater als Vorbild gesehen? Trotz der Fehler, die du von ihm kennst. Wann hast du ihn das letzte Mal geachtet und geehrt dafür? Ihm mal Danke gesagt für all das, was er in seinem Leben, in deinem Leben getan hat. In deiner Kindheit, in deiner Jugend, die Unterstützung, die Förderung. Weißt du, wenn wir sowas vergessen, dann vergiss, dass du irgendwann mal Vorbild für irgendjemand bist. Da fängt's an. Fängt immer da an, wo unser Herz gerade hängt. Zellleiter haben wir angesprochen. Der Ehepartner. Ist er dein Vorbild? Er sollte dein Vorbild sein. Sie sollte dein Vorbild sein. Nicht in allem, aber in den Bereichen, wo er sie etwas hat, was du noch nicht hast. Wo sie vielleicht, meine Frau ist mir oft ein Vorbild in Geduld, in Zurückhaltung, in Diplomatie. Da lerne ich ganz viel von ihr. Sie ist eine starke Frau in diesen Bereichen. Wir haben uns jetzt in 20 Jahren schon ziemlich angenähert. Ich habe viel, viel gelernt von ihr. Doch es ist gut, sich Vorbilder zu holen und da mit umzugehen. Wie, hast du Freunde, die du als Vorbilder siehst? Pflegst du das? Hast du ihm das mal gesagt? Übrigens, du bist mir in dem und dem Bereich echt ein Vorbild. Ich möchte von dir lernen, wie du mit deiner Ehefrau umgehst. Das möchte ich lernen. Das ist so gut, wie ihr die Ehe führt. Das möchte ich für meine Ehe auch haben. Oder wenn ich heirate, möchte ich das auch richtig machen. Ich habe manche Freunde, die kennen mich gar nicht. Ich nenne die stille Mentoren. Das sind Leute, die Bücher schreiben, die ich lese oder die Predigten halten, die ich mir anhöre regelmäßig. Wo ich sage, die Männer, die haben was ich brauche und da hänge ich mich dran. So gesund Vorbilder zu haben. In der Weisheit, dass du ein Original bist. Aber wisst ihr, dass jedes Original eigentlich eine Kopie ist von vielen anderen? Ich bin eine Kopie von Hunderten, Tausenden von Menschen. Und inzwischen sage ich, jawohl, und ich will das sein. Ich möchte alles kopieren, was jemand besser macht, als ich es mache. Ich möchte das in mein Leben reinholen. Und nach einer Weile ist es meins, ist nicht mehr eine Kopie. Du wirst keinen Menschen finden, wo du sagen kannst, das ist ja die Kopie vom Band oder der Band ist ja... Ist nicht mehr, weil das wird verselbstständigt sich. Es verstoffwechselt sich in mir. Es wird meins. Nach einer Weile. Wenn du mal eine Predigt gehalten hast, die jemand anderes geschrieben hat, weißt du, was ich meine. Am Anfang ist es total zäh. Du hältst das Skript und es ist alles logisch, aber es ist nicht deins. Du predigst es in deiner Zelle. Vielleicht eine Predigt von mir, die du dir irgendwo geholt hast. Und dann merkst du, puh. Und dann sagst du, die predige ich nochmal. Und in einem halben Jahr predigst du dieselbe Predigt nochmal. Die ist völlig anders. Weil sie ist jetzt deine geworden. Das Skript ist dasselbe, aber es sind jetzt deine Worte, deine Gedanken. Du hast so viel darüber gebrütet und nachgedacht und hast sie damit zu deiner eigenen gemacht. Nun, wie ist das mit der Kraft, die Worte allgemein haben? Die Kraft der Worte. Hier heißt es im Jakobusbrief, wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Die Zunge zu kontrollieren heißt, das Leben zu kontrollieren. So wie ein Pferd mit dem Zaum im Maul gelenkt wird oder ein großes Schiff mit einem kleinen Ruder, so lenkt deine Zunge dein ganzes Leben. Was du über dich sagst, wird sein. Ein winziger Funke steckt deinen ganzen Wald in Brand. Denkt an Zauberzunge, die Predigt. Ich kann sie euch nur sehr empfehlen. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, besorgt sie euch. Sie ist in meinen Augen die wichtigste Predigt, die hier in den letzten 10 Jahren gehalten worden ist. Weil da geht es genau um die Zunge. Es geht darum, wie wir reden. Es geht darum, was geschieht. Und sie ist auch sehr gut zum Weitergeben, weil sie viele wissenschaftliche Hintergründe dort auch drauf hat. Was wäre, wenn das, was du sagst, auch geschieht? Was wäre, wenn alles, was du mit deinem Mund aussprichst, genauso kommt? Sagst du. Nicht jeder hat das jetzt so direkt. Weil wir alle um die Gefahr wissen, was dann auch sein könnte, wenn alles, was ich gestern gesagt habe, heute wäre, oh, oh. dann wäre vielleicht gar nicht alles so toll. Also bei mir. Deutschland hat eine Kultur der unüberlegten Worte. Und wir sprechen häufig nach, was andere vorsprechen. Meine Frau und ich, wir hören so gut wie die Nachrichten. Und doch hören wir sie immer. Die wirklich wichtigen. Irgendjemand erzählt uns, hast du schon gehört? Da ist ein Flugzeug abgestürzt. Hast du schon gehört? Osama Bin Laden ist erschossen worden. Das kriegen wir mit, wenn es passiert. Irgendjemand erzählt uns das. So, wir können uns die Zeit wirklich sparen, uns mit diesen Nachrichten, nach denen wir uns gar nicht richten wollen, zu beschäftigen. Ich lese auch schon mal gerne Zeitung, aber ich spare mir diese Regelmäßigkeit dabei. Für mich selbst funktioniert das sehr gut. So, was wäre, wenn du ab heute nur noch die Worte sprechen würdest, die du auch genauso meinst? Ihr wisst, das Problem besteht darin, dass vieles, was wir hören, nur Tatsachen, aber nicht die Wahrheit ist. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Pilatus fragte das in der Gerichtsverhandlung gegen Jesus. Was ist Wahrheit? Die entscheidende Frage der Weltgeschichte ist immer noch dieselbe. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist eine gewaltige Kraft. Ich möchte euch dazu was sagen. Jesus erklärte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er definierte die Wahrheit einzigartig und unmissverständlich. Und wenn wir dann Johannes 1 noch dazu lesen, sehen wir schnell den Zusammenhang. Das Wort wurde Fleisch. Und das Fleisch ist die Wahrheit. Das Fleisch gewordene Wort. Wir haben Wahrheit in Form des geschriebenen Wortes alle Zeit zur Verfügung. Wir können sie lesen, wir können sie studieren. Wir können darüber meditieren und mehr wird für uns klar, schon unbewusst letztendlich, was Wahrheit ist und was auch keine Wahrheit ist. Und Wahrheit ist nicht gleich Tatsache. Tatsache kann die Diagnose des Arztes sein. Wahrheit ist, was das Wort Gottes über deine Gesundheit sagt, nämlich, dass du längst geheilt worden bist durch die Wunden Jesu. Jesaja 53, Vers 5 gilt. 1. Petrus 2, 24 sagt dasselbe. Woanders im Matthäus-Evangelium steht es ein drittes Mal, wo Jesus es zitiert. Diese Zeugen machen klar, was Wahrheit ist. Und machen auch klar, dass Wahrheit und Tatsachen nicht immer übereinstimmen. Und darum ist es so wichtig, dass wir Wahrheit reden, die die Tatsachen verändert. Josua 1, Vers 8 und 9, ganz kurz. Die Worte des Gesetzes sollen immer wo sein? In deinem Mund. Nicht im Mund des Pastors, da auch. In deinem Mund. Immer sonntags. Immer jeden Tag. Das ist gut. Das heutige Gesetz ist das Wort Gottes mit allen seinen Verheißungen und Segnungen. Ihr wisst, dass wir als Christen von der Schattenseite des Gesetzes, dem, was die Bibel als Fluch bezeichnet, erlöst worden sind. Das heißt, wir müssen nicht Angst haben, wenn wir mal was verpassen, dann haben wir halt gelust, landen doch noch in der Hölle. Gott sagt, wir sind frei vom Fluch. So haben wir eine hundertprozentige Vergebung erhalten und auch damit die Möglichkeit, das Gesetz permanent in unserem Mund zu führen und die Ergebnisse dementsprechend auch zu haben. Ich fasse zusammen. In diesem Leben gibt es zwei Pole. Der eine ist der Satan, der Teufel, der Feind, der dich töten möchte, dich zerstören möchte. Und der andere Pol ist der Herr selbst, der gekommen ist, um dir Leben zu bringen in Überfluss. Leben, was allerdings an Bedingungen geknüpft wurde, die ich eben gerade mitgeteilt habe. Bedingung Glauben, Bedingung, dass wir das im Glauben dann auch reden, was wir glauben, wenn wir es denn glauben und wenn es vor allem mit Übereinstimmung mit Gottes Wort ist. Wir haben gesagt, dass wir im übernatürlichen oder zu einem übernatürlichen Lebensstil berufen worden sind. Wir sind berufen durch die Salbung, da ausgerüstet, mit einem Auftrag und eben in vorbereiteten Werken. Das ist unsere Berufung. Das ist der Grund für unser übernatürliches Leben. Ohne das macht alles kaum Sinn. Denn das Leben im Himmel ist immer besser als das Leben auf der Erde. Wir sind hier auf Erden, wir haben einen Auftrag, wir haben die Salbung, das zu tun, den Auftrag. Und wir haben vorbereitete Werke, die es uns noch leichter machen, dass wir immer am richtigen Ort das Richtige tun. Und dann, als dritten Punkt haben wir uns eben angeguckt, dass die Verkündigung des Wortes Gottes große Kraft hat. Dein Sein hat Kraft, dein Vorbild hat Kraft, deine Worte haben Kraft. Die Wahrheit in dir und durch dich, das lebendige Wort Gottes, hat Kraft. Halleluja. Und aus dem Wort möchte ich euch jetzt...
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper. Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.